So, und jetzt hast du einen 12-Jährigen, und das sage ich dann den Müttern, ne? Der, schau mal, du hast einen 12-Jährigen vor dir, der hat noch keinen Stimmbruch, der ist einfach, das ist ein Kind. Der geht gerade in die 6. Klasse. Der masturbiert im Schnitt 8,3 Mal die Woche. So, dann.
Ja, stimmt, ja.
Kriegen die Mütter und auch, ja, die Väter schauen dann meist ganz verschmitzt weg, wenn ich sie auch frage, was bei dir? aber Mütter kriegen dann große Augen.
Ja.
Und sagen, okay, und das ist dann wirklich ein Paradigmenwechsel im Umgang mit dem Sohn.
Welcome to Ryan and Rouse, your favorite no-bullshit sex podcast with Jones Bolt.
Hey, Ryan und Rouse Gemeinde, hier ist Jones mit einem neuen Interview für alle Väter und Mütter von Söhnen. Dabei habe ich nämlich zu Gast den Anton Wieser, der ist Gründer von Männers Urlaub für Vater und Sohn. Er ist auch Autor des Bestsellers Boys Up, das Elternbuch, wie Jungs ticken und was sie sich von ihren Eltern wünschen. Und er ist Coach im gleichnamigen Institut und er berät Eltern im Entwicklungsprozess ihrer Söhne zwischen 7 bis 18 Jahre, wie sie ihren Söhnen helfen, Selbstwertgefühl zu entwickeln, wie sie ihnen helfen, ins Leben, in ihre Männlichkeit zu finden und sich für ihre Sexualität vorzubereiten, beziehungsweise Sexualität willkommen zu heißen, statt sie in Pornos und Selbstzweifel alleine zu lassen. Und das ist eine ungewöhnliche Folge und trotzdem etwas, ja, was mir schon sehr lange am Herzen liegt, gerade aus der Männerarbeit kommend, finde ich, ist extrem wichtig, gerade für Jungs im Entwicklungsprozess in der Pubertät zu unterstützen, dass eben nicht Pornos die einzige Informations- und irgendwann Lebensquelle werden. Deshalb hör gerne rein, auch als noch werdender Vater, noch werdende Mutter. Wir brauchen eine Weile, um die thematische Grundlage zu bauen, aber dann geht es wirklich ab der Hälfte los mit super vielen Tipps und Einsichten von jemandem, der seit über 10 Jahren mit Eltern und ihren Söhnen Reisen, Erlebnisse veranstaltet und pädagogische Arbeit leistet in dem Bereich. Wenn du für dich pädagogische Weiterbildung haben möchtest, dann gibt es dieses Jahr von Rein und Raus noch 2 Termine. Männer, die Sahara-Safari hat noch genau 2 Plätze frei. Das heißt, wenn du Bock hast, mit einer Männergruppe für eine Woche gemeinsam mit Beduinen durch die Wüste zu ballern, in Jeeps, unter offenem Sternenhimmel zu schlafen und die Sahara und dich besser kennenzulernen, dann bist du bei uns dabei vom 20. bis 29. Oktober. Die Bewerbung ist noch offen. Wenn es dich anspricht, hau in die Tasten. Und Ladies, das gleiche gilt für euch, der letzte fucking Free-Termin in diesem Jahr, vom 10. bis 12. November, hat nur noch Frauenplätze. Das heißt, wenn du schon länger drüber nachdenkst oder gerade erst über uns stolperst, geh auf reinundraus.com, schau dir die Termine an und wenn es dich kitzelt zwischen den 2 großen Zehen, dann schreib uns eine E-Mail, bewirb dich und wir sehen uns schon bald in Berlin im Workshop. So, jetzt erstmal los mit der Folge. Ich wünsche dir viel Spaß und bis nächste Woche, dein Jones. Herzlich willkommen, Anton, bei Rein und Raus.
Danke für die Einladung, Jones.
Ich habe mich schon echt lange drauf gefreut, mal mit dir zu plaudern, weil du machst definitiv ein Thema, was, glaube ich, in Sex-Podcasts wenig bis gar nicht angesprochen wird. Aber wenn wir so als Männer zurückdenken, natürlich ganz viel unserer Männlichkeit später ausmacht, nämlich die Zeit von ich sag mal, Kindheit und Jugend und wie wir als Jungs aufwachsen. Aber erzähl doch mal in eigenen Worten, wer bist du, wo kommst du her und was machst du eigentlich?
Ja, wir kennen uns schon relativ lange.
Ne? Ja, 6, 7 Jahre, glaube ich. Ja.
Ich stelle mich total gerne vor. Ich bin Anton Wieser. Ich lebe mit meiner wundervollen Familie, meiner Frau und meinen 2 Kindern, pubertären Kindern in Tirol, in Kitzbühel. Und von hier aus organisiere ich meine Unternehmen, die auch ausgerichtet sind, Jungs dabei zu unterstützen, selbstbewusst, stark, vielleicht auch liebevoll und rücksichtsvoll, aber vor allem aufrecht durchs Leben zu gehen. Mhm. Und eines dieser Unternehmen ist Männers, Urlaub für Vater und Sohn. Das gibt's nächstes Jahr 10 Jahre. Und da begleiten wir Eltern und ihre Söhne an aufregende Plätze weltweit. Und das andere ist Boys Up. Das ist ein Coaching-Institut, wo wir auch Jungs begleiten, damit sie eben diese Ziele, die wir definiert haben, erreichen können.
Spannend. Was ist so die ich habe dich nie wirklich gefragt, was die Historie ist. Also wie, woher kommt dein Bewusstsein für das Thema? Ist das aus deiner eigenen Story oder sind dir immer wieder Väter, alleinerziehende Mütter, Jungs begegnet, die Schwierigkeiten hatten im Leben? Wie kommt das zustande, dein Angebot?
Ja, das ist tatsächlich aus meiner eigenen Story heraus. Mhm. Es ging mir, das ist jetzt 2010 war das, ne? Also 13 Jahre her, da ging es mir wirklich nicht gut. Ich hatte meinen Job, den ich damals hatte, gekündigt, hatte Burnout, Depressionen und so weiter und habe ein Dreivierteljahr nicht gearbeitet. Und ja, das kam eben durch verschiedene Todesfälle in meiner Familie. Unter anderem ist eben mein Vater von einem Tag auf den anderen gestorben, ohne dass irgendjemand aus der Familie sich verabschieden konnte. Und da habe ich bemerkt, wie wenig ich tatsächlich von meinem Vater hatte. Ich hatte das vorher schon bemerkt, so als 12-Jähriger fing das schon an, dass ich irgendwie Sehnsucht nach meinem Vater hatte. Damals nicht genau wusste, was mir fehlt, aber dann doch irgendwie festgestellt habe, okay, mein Papa fehlt mir, ne? Der war beruflich sehr eingespannt. Und das hat sich dann mein Leben lang durchgezogen. Ich bin dann mit 14 Jahren ins Internat gegangen und bin dann an und für sich nicht mehr nach Hause gekommen. Ne? Schon jetzt Weihnachten, Ostern und so weiter, aber ich war dann weg. Ne? Und erst als ich dann eine Tochter bekommen habe, sind wir dann nach Kitzbühel wieder gezogen. Also das war 2008. Und da war das allererste Mal, dass ich eine herzliche Beziehung zu meinem Vater hatte, dass wir auch über Dinge geredet haben, über die wir vorher noch nie gesprochen haben. Das war auch das allererste Mal, da war ich 39 Jahre alt, dass mein Vater mich wirklich umarmt hat. Na, und das war ein so starker emotionaler Moment, dass mir da die Tränen gekommen sind vor Freude.
Wow. Na, ja.
Ja, das war ein wunderschönes Wochenende und tatsächlich ist als wir dann wieder nach Köln gefahren sind, meine Frau und ich, an dem Sonntag, am Montag verstorben.
Ja. Wow. Oh, wow.
So, genau. Und dann konnte ich eben nicht arbeiten und saß dann 2013 oder 14, also viele, viele Jahre später, mit meiner Frau auf der Terrasse, als ich dieses Burnout hatte. Und hab dann gesagt, hey, ich gründe Männers. Urlaub mit Vater und Sohn, um einfach die Beziehung zwischen damals noch nur Vätern und ihren Söhnen zu intensivieren, damit es möglichst wenig Söhnen so geht, wie es mir ging.
Ja, ja. Da kommt der Beruf aus der Berufung, stimmt's? Weil irgendwo ist es ein Anliegen wahrscheinlich, das viel Energie erzeugt, weil es aus deiner Story kommt. Ich denke, es ist extrem wertvoll. Ich meine, unsere Parallele, ich mache ja auch seit acht Jahren mittlerweile Männerarbeit, Männergruppen, ab und zu Reisen. Und ich meine, der größte gemeinsame Nenner ist, in egal wie alt die Männer sind und welche Herausforderungen sie haben, zu 90% die Beziehung von Vater und Sohn, die sie nicht hatten oder schlecht erlebt haben in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend. Also da kommen ganz viele, ich sag mal, Kieselsteine im Schuh her, die es unmöglich machen, wirklich so die Gipfel zu besteigen in ihrem Leben, weil sie irgendwie hinken oder an Selbstbewusstsein fehlt oder da irgendwas ist, was sie nicht vorwärts gehen lässt.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Wenn ich in den Vater-Sohn-Abenteuern diese Geschichte noch ein bisschen ausführlicher dann auch erzähle, das ist ein wichtiger Bestandteil, weil da ganz viel drinnen ist, ne? Und aus dem Ganzen ist das auch Ja, dass diese Teilnehmer da stehen, ist quasi aus meiner Geschichte heraus entstanden. Sonst wäre das ja gar nicht passiert.
Und ja,
ja. So eine Sehnsucht nach dem Papa. Und ich frage da diese erwachsenen Männer, die da stehen, mit Tränen in den Augen. Okay, vielleicht kennst du das, dass du auch eine Sehnsucht nach deinem Papa hattest. Dann nicken weit über 80%. Ja. Das heißt, das kommt natürlich auch aus der Geschichte. Ne? Unsere Väter haben das ja auch nicht anders gelernt von Vätern und so weiter. Und da sehe ich das schon irgendwo als meine Berufung, wie du das so schön gesagt hast, diesen Kreislauf einfach mal zu durchbrechen. Und Väter und Söhne oder Eltern und Söhne, bei Müttern ist es ja ein ganz anderes Thema. Die haben ja auch ihre Herausforderungen mit ihren Jungen.
Können wir gleich noch drauf kommen, ja.
Ja, ja. Zu durchbrechen quasi.
Ja, ich denke bei der, so wie du es gerade erzählst, bei der Männerarbeit, ich finde das Bild so schön dieser männlichen Ahnenreihe. Also die Idee, dass dein Vater und dein Großvater in gewisser Weise in einer Verkettung hinter dir stehen und dir den Rücken stärken. Und ich kann mir vorstellen, oder vielleicht kannst du auch ein bisschen mehr darüber erzählen, wie vielleicht Väter durch ihre Abwesenheit oder durch ihre Überanwesenheit irgendwie den Weg von ihrem Sohn nach vorne blockieren? Oder wie würdest du es zusammenfassen? Woran so Vater-Sohn-Beziehungen heute kranken? Oder was siehst du so für Muster in deiner Arbeit?
Durch das zu viele anwesend sein.
Echt, ja? Aha.
Also wenn sie zu anwesend sind, dann passiert das meistens aus einem schlechten Gewissen heraus, zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass sie dann mit 12, wenn der Junge 12 wird, plötzlich bemerken, oh fuck, ich habe da ja noch einen Sohn. Na? Dann vielleicht sogar feststellen, okay, hey, es könnte sogar sein, dass der mit 14 ins Internat geht. Oder 15 eine Freundin hat und nicht mehr mit uns in den Urlaub
fährt. Okay, da läuft so die Zeit ab. Ja.
Da läuft die Zeit ab. Ne? Die Angst des Torwarts vorm Elfmeter sozusagen. Aber in der Regel ist es so, dass einfach eine gewisse, ja, dass einfach der Sohn eine Sehnsucht nach dem Vater hat, die er natürlich auch unterdrückt, aber es geht in erster Linie darum, dass die Väter nicht oder zu wenig einfach da sind. Oder falsch.
Ne? Ja.
Wir haben das Gefühl, sie sind eh da, sitzen aber auf der Couch rum. Ne? Und wenn der Junge dann kommt und irgendwelche Fragen stellt, dann kommen nur Verbesserungsvorschläge.
Ja. Ach Gott. Ich meine, oder ich erinnere mich an die frag nicht so dumme Antwort, was, glaube ich, das Schlimmste ist überhaupt für ein Kind, das eigentlich neugierig auf die Welt zugeht. Also wo die Väter, glaube ich, selber oft bei manchen Dingen überfragt sind und aus eigener Scham heraus dann auch keine adäquate Antwort geben und so verkettet sich oder vererbt sich die Scham dann über Themen.
Ja, oder wenn sie es zu gut machen wollen, ne? Also wenn halt mit allem, mit dem der Junge kommt, plötzlich ein Verbesserungsvorschlag drinnen ist. Ich habe mich ja selber dabei ertappt. Ne?
Ja.
Wenn mein Sohn dann mit 5, 6, 7, 8, 9 Jahren und manchmal macht das heute noch irgendwie aus Lego eine Waffe gebaut hat, also wir haben das nicht unterstützt, aber das machen so gut wie alle Jungs, Stöcke Waffen sind und aus Lego Waffen gebaut werden. Runterkam und mir gesagt hat, schau mal, was ich da für eine tolle Waffe gebaut habe. Und das Erste, was ich gesagt habe, aha, ganz gut, aber du könntest ja noch. Ja? Und das macht man mit Zeichnungen, die er vorbeibringt, das macht man mit Texten, die er dann in der Schule schreibt, das macht man mit, was weiß ich, mit wenn er das erste Mal ein Ei brät und serviert. Ja, aber du hättest, ja, statt einfach zu sagen, Mann, cool.
Ja.
Also ich mache das, was er. Ich stelle mich immer über den Sohn.
Ja.
Mit dieser Aussage stelle ich mich drüber. Ich sage, das, was du gemacht hast, ist nicht gut genug.
Ja, ja. Komm du in mein Alter, dann weißt du es besser.
Genau.
Und dann, also ich meine, was passiert für dich so auf den Männersreisen beispielsweise? Also das ist ja dann in gewisser Weise ein Angebot, wo Väter und Söhne in eine Art von Teamwork zusammengehen oder was sind so die Erlebnisse, die Qualität von euren Reisen dann so ausmachen für Männer, für Väter und Söhne?
Also die Reisen sind auf keinen Fall irgendwie ein Workshop oder Seminar. Das ist ganz wichtig. Ne? Das sind ja, wir kennen unsere Zielgruppe, die sind männlich. Und da ist es einfach ganz wichtig, dass wir große, große Abenteuer bieten. Da unterscheiden wir uns einfach von ganz vielen anderen Anbietern am Markt, weil wir Informationen, stärkende Informationen, wie nebenbei vermitteln. Wir machen das ganz viel über Erlebnispädagogik zum Beispiel. Also wenn wir gemeinsam eine Brücke bauen, dann kann da für den, der dieses Teamerlebnis nutzen kann, weil er das zu wenig hat, zieht er ganz viel raus für sich. Verstehe. Und der andere, für den ist es einfach ein riesengroßes Abenteuer. Ne? Mhm. Also es sind etwa 50% kommen, weil sie keine Ahnung haben, was sie in den Ferien mit ihrem Sohn machen sollen. 30% oder 20% kommen, weil sie sagen, okay, ich möchte einen organisierten Urlaub haben. Mhm. Ja, ich möchte mich um möglichst wenig kümmern. Und dann sind vielleicht der Rest irgendwie, die sagen, ja, es wäre schon ganz cool, irgendwie die Beziehung zu stärken, was bei allen anderen natürlich auch passiert. Mhm. Ja? Oder es wäre gut, wenn mein Sohn irgendwelche Entwicklungsschritte vollziehen würde, dass er zum Beispiel, weiß nicht, mehr Selbstbewusstsein hat, mehr Selbstvertrauen und so weiter. Das passiert nämlich auch wie nebenbei.
Glaubst du, dass die Väter, also ich meine, das hört sich so an, als gäbe es da eine große, wahrscheinlich so eine unbewusste Agenda, also dass fast alle die Beziehung zu ihrem Sohn auf einer Ebene stärken wollen. Der eine sagt halt Actionurlaub dazu, der andere sagt, mein Sohn hat irgendwie braucht einen Entwicklungsschritt oder kommt in die Pubertät oder irgendwas verändert sich. Aber glaubst du, dass Väter heute ein wachsendes Bewusstsein haben, für welche Rolle sie für Söhne einnehmen oder welche Rolle ihnen in ihrer Jugend gefehlt hat, dass da so eine "Ich will es besser machen als mein Vater" Sache stattfindet?
Ja, ich denke schon. Na, das tut mir da schwer, das jetzt wirklich zu beantworten. Häufig kommt der Impuls auch von der Partnerin oder der Mutter des Sohnes, die dann sagt, hey, irgendetwas stimmt mit unserem Sohn nicht. Das liegt dann am Papa. Der sollte ein bisschen mehr Zeit mit ihm verbringen. Aber ich denke wahrscheinlich schon, auch aufgrund der Verfügbarkeit von Medien und Informationen, was wir ja, ich in meiner Jugend damals noch nicht so hatte. Ne? Ich denke schon, ja.
Ja, wie alt sind die Söhne? Gibt es da eine Altersrange oder von wann bis wann ist das?
Ja, wir starten mit etwa 7. Wir haben so Richtwerte. Aha. Und wir haben so 7 bis 11, also Abenteuer für 7 bis 11-Jährige, und dann haben wir viele Abenteuer ab 12, weil wir sagen halt, okay, was soll ja die Gruppe der Jungs soll ja auch zusammenwachsen. Ne? Die sollen miteinander interagieren, sollen neue Freunde finden und so weiter. Und ein 14-Jähriger mit einem 7-Jähriger, die haben einfach bis aufs Geschlecht gar nichts gemeinsam. Ne? Mhm. Und das heißt, manche Abenteuer sind fangen ab 12 an, andere wieder wie Costa Rica zum Beispiel ab 14. Aha, ja. Dann haben wir auch ein ganz starkes Initiationsprogramm für Jungen. Mhm. Das startet mit 15, ne, da müssen sie 15 sein. Und so unterteilen wir quasi die Altersgruppen, je nach Anforderungen und dem, was quasi im Abenteuer auch geplant ist.
Beim Thema Initiation, also ich denke zurück an meine Beziehung mit meinem Vater. Ja. Und ich erinnere mich noch sehr genau, also weil du gerade sagst, so 14, 15 habe ich sehr viele Urlaube mit meinem Vater verbracht. Schön. Ich habe meinen Vater erst mit 8 Jahren kennengelernt. Das heißt, ich hatte auch so eine kleine Achillessehne mit meiner Vater-Sohn-Beziehung. Aber ich war immer ganz, ganz happy, dass mein Vater sehr, sehr, sehr bestrebt war, eine aktive Beziehung mit mir aufzubauen. Die richtigen Fights, die richtige Auseinandersetzung hatten wir, als ich 15, 16 Jahre alt war. Also, okay. Weil du gerade so zum Thema Initiation redest. Ich glaube, da kommt halt Testosteron mit in die Gleichung. Und dann wird's spannend, weil wer bist du, wer bin ich, ist ein ganz anderes Thema plötzlich.
Ja, klar. Das ist die Pubertät, ne? Testosteron kommt viel früher schon ins Spiel. Ne? Aha. Testosteron beginnt, die Produktion beginnt irgendwie mit 10 im Schnitt, ne? Mit der sogenannten Vorpubertät. Mhm. Weil Testosteron ist auch dafür verantwortlich, dass dann die Pubertät überhaupt beginnt. Ne? Dass dann die Hoden beginnen zu wachsen und so weiter. nur aus einem einzigen Grund, damit noch mehr Testosteron produziert werden kann. Und aber so im Laufe der Pubertät, eine Aufgabe ist ja, das eigene männliche Ich zu finden.
Ja. Aha.
Und wenn ich wenn ein Pubertierender das eigene männliche Ich finden will, dann kann das nicht dasselbe sein wie der Vater, sonst wäre es ja nicht das eigene. Und dann beginnt so ein Abgrenzungs- und Ablöseprozess.
Ja, genau das.
Der Vater ist ja von klein auf schon der Held für jeden Jungen. Also da muss er schon echt viel tun, damit er diesen Status verliert. Und dann beginnt halt irgendwann, stellt der Sohn, wenn er dann wie bei dir so 14, 15, 16 Jahre alt ist, den Vater auf die Probe. Sag mal, bist du eigentlich wirklich so, wie du mir die letzten 14 Jahre erzählt hast?
Ja, ja, ja.
Dann kommen diese Reibereien und diese Abgrenzungsversuche, die für viele Väter natürlich auch sehr schmerzhaft sind, wo sie dann den vergangenen Weg, den sie mit dem Sohn beschritten haben, sofern sie das überhaupt getan haben, in Frage stellen und sagen, hey, das habe ich ihm alles nicht erzählt, der macht genau das Gegenteil. Naja, ja. Ja, das ist ja eine Aufgabe der Pubertät, sonst findet er sein eigenes Ich ja nicht.
Ja,
das ist ja das Ich des Vaters. Bestimmte Dinge vom Vater wird er dann schon annehmen, ne? Wenn er sagt, okay, der steht wirklich hinter seinen Werten, der Vater. Ja, dann kann ich das mal mitnehmen, weil ich das eigentlich ganz cool finde. Aber vorher testet er den Vater. Ne? War das alles nur Blödsinn, was du mir da erzählt hast? Stehst du überhaupt zu dem, was du da mir erzählt hast? Und was er auch macht, er vergisst sehr stark, was der Vater die letzten Jahre gesagt hat und schaut, wie er ist. Das heißt,
Also guck mehr auf das Verhalten als auf die Inhalte seiner Worte, meinst du damit?
Voll,
ja. Absolut. Ja, auch spannend. Ich gehe meine Story durch und denke so, stimmt, das habe ich gemacht. Ja.
Naja, das ist vor allem bei Müttern ist es ja genau dasselbe.
Ja. Ja.
Nur beginnt es da früher und ist noch schmerzhafter für Mütter.
Ja.
Vor allem alleine.
Ich kann es mir ja nur vorstellen. Ich meine, wenn wir auf die Frauen, auf die Mütterseite gehen, ich kann mir nur vorstellen, dass die emotionale Trennung noch härter ist, weil, mein Gott, das Kind kommt halt aus mir. Stimmt's? Da gibt's ja eine ganz andere Art von Verbindung. Und ich glaube, dass die Mütter so als die, ich sag mal, ganz platt die Nestbauer irgendwie gar nicht wahrhaben wollen, dass der Sohn ausfliegen will. Würdest du das so, ja?
Voll.
Ist das deine Erfahrung? Ja.
Und man muss da ein bisschen unterscheiden zwischen Müttern, die alleinerziehend sind, da gibt es auch Unterscheidungen, ist ein männlicher Part im Haus oder vielleicht gar keiner. Und dann muss man und dann gibt es den anderen Part, wo einfach eine Familie da ist, eine Familie existiert, wo der Vater mehr oder weniger anwesend ist und die Mutter dann. Aber meistens ist es so, dass sie halt die Familie regelt und organisiert, immer noch. Ne?
Ja.
Das ist halt häufig ist das halt so. Und jetzt muss man sich vorstellen, viele Mütter haben ja den Job oder das, was sie getan haben vor der Geburt des Kindes. Aufgegeben, zurückgedreht, weniger Stunden und so weiter. Das heißt, sie haben schon wahnsinnig viel für dieses Kind geopfert. Ne? Und wenn das dann plötzlich sagt, okay, hey Mama, du bist nicht mehr wichtig, ne, das sagt vielleicht nicht mit Worten, aber mit Taten. Und ich bin jetzt bereit, das, was du mir eigentlich wünschst, nämlich Flügel, auch tatsächlich einzusetzen und loszufliegen. Und da aber die Mama ist, die dann sagt, nee, das geht doch nicht. Das ist doch erst, weiß ich nicht, 13 Jahre her oder 14, dass ich dich geboren habe. Bleib noch ein bisschen.
Ja.
Dann fühlen sich beide nicht wohl, weil der Junge natürlich extrem drückt und sich losreißen will. Mama klammert und zieht und da entsteht natürlich schon eine, nennen wir es mal ganz vorsichtig, Disharmonie.
Ich kann mir nur vorstellen, du erzählst einerseits so der Sohn, der sich irgendwie losmachen will, der eine Art von Selbstständigkeit, wahrscheinlich auch Interesse an anderen Frauen, ja, am Weiblichen entwickelt und gleichzeitig das Sicherheitsbedürfnis oder den Schutz von Mama in gewisser Weise noch braucht, um so zurückfallen zu können, falls er mal in seinem Ausbruchsversuchen irgendwie einen Rückschlag oder so erlebt.
Genau, da sind wir jetzt bei alleinerziehenden Müttern, ne?
Aha, okay. Also,
wenn eine Familie da ist oder ein männliches Counterpart, dann hat er leichter die Möglichkeit, sich von der Mama, ich nenne es jetzt ganz hart, abzuwenden. Es ist ja, ne, das ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber wenn er irgendwo weggeht, muss er ja irgendwo hin können. Ja, wenn ich irgendwo weggehe, gehe ich ja irgendwo hin.
Ja.
Und wenn ich weggehe von meiner Mama, mich an männlichen Vorbildern orientiere, im Idealfall der Vater, dann ist es gut, wenn so ein männliches Vorbild auch da ist.
Mhm.
Ja. Mhm. Und also sehr schwierige Phase.
Mhm.
Jetzt habe ich aber deine Frage nicht.
Ja, also du hast dich schon wirklich beantwortet. Also für mich ist so, du hast, ich habe in einem Blogartikel von dir diesen Satz rausgenommen, dass wenn die Mutter klammert oder Verlustängste hat und ihre Söhne als Bestätigung braucht, entsteht in der Konsequenz eine Ambivalenz, die der Junge von sich aus nicht lösen kann.
Ja.
Also du sprichst gerade davon, dass er halt nicht den Rückhalt oder die Zuflucht zum Vater hat, wenn es eine alleinerziehende Mutter ist.
Ja.
Und dass da echt, also auch in meiner Erfahrung, ich meine, ich hatte eine alleinerziehende Mutter, echt eine Schwierigkeit besteht, wohin entwickle ich mich denn, wenn die Figur, die Vaterfigur, das positive Männliche irgendwo fehlt. Weil dann habe ich ja nur meine Mutter und dann muss ich mich ja damit irgendwie arrangieren.
Ja. Er hat nicht nur seine Mutter. Das ist dazu ist die Pubertät viel zu stark.
Aha.
Das ist ein intrinsisch motivierter Prozess, gegen den der Junge und nichts tun kann. Und was er dann macht, ist, er sucht sich irgendwie, weiß ich nicht, Medienstars, an denen er sich orientiert,
ja.
Spielt irgendwelche Online-Spiele. Wo er stundenlang irgendjemanden auf YouTube beim Spielen zuschauen kann.
Ja, ja.
Also, und das heißt, oder im Idealfall ist es vielleicht ein dem Jungen wohlgesinnter Sporttrainer, wo er sagt, okay, Mann, der ist cool. Ne?
Mhm.
Oder vielleicht ein neuer Partner der Frau, aber er braucht jemanden, an dem er sich orientieren kann. Er kann nicht sich von der Mutter loslösen, was ein Prozess ist, der passiert, und dann im luftleeren Raum sein.
Mhm.
Und das geht nicht. Und das ist dann die Zeit, wo sie sich dann einfach in ihrem Loch, ich nenne das wirklich Loch, sagen Kinderzimmer dazu oder Jugendzimmer, wo sie sich da verkriechen, die Vorhänge zumachen und stundenlang vorm Computer sitzen.
Mhm.
Ja.
Ja, also ich verstehe voll den Drang, irgendeine Art, also du brauchst irgendeine Geschlechterrolle, du brauchst irgendeine Vaterfigur als Mann, wo du hinstreben kannst. Und ich meine, ich habe es, also aus meiner Historie mit dem ganzen Thema Pornos und exzessiver Medienkonsum.
Ja.
Ich hatte im Grunde genommen eine alleinerziehende Mutter und einen Stiefvater, der ein extremes Anti-Bild von der Männlichkeit war, die ich als sicher oder als gut empfand.
Okay.
Das heißt, mich hat's noch mehr dann in das Thema Pornos gedrängt, weil der Mann, der so um mich herum war, mehr als unsicher war. Also
ja.
So meine Frage, habe ich es besser als Sohn mit alleinerziehender Mutter oder mit irgendeinem Mann, der um mich herum ist? Und ich glaube, ich habe mir die Frage schon selber beantwortet gerade.
Ja, hast du dir quasi. Du siehst einen Mann, der einfach zu meiner Männlichkeit gar nicht passt als Heranwachsender, oder?
Ja. Ja, ja,
ja. Aber auch dieser Mann gibt Orientierung, ne? Nämlich, so will ich nicht sein.
Ja, auch gut, ja.
Mhm. Genau. Mhm. Und dann wundern sich diese Männer und auch die Mutter, die den ja nicht umsonst hat, ne? Also sie hat ja den Mann da und ihn vielleicht auch irgendwann mal gewählt, warum der Sohn so ganz anders ist als er.
Mhm.
Ja, Pornos ist natürlich echt ein Thema. Ne? Das ist.
Hast du so dein Winkel auf das ganze Thema Porno? Du hast gerade Computerspiele erwähnt. Was ist das für ein Ausdruckskanal für Jungs? Worum geht's da auf einer, ich sag mal, psychologischen Ebene?
Du meinst die Computerspiele?
Ja, Computer, Pornos, Kategorie Internetsucht vielleicht ganz allgemein, so als Zufluchtsort, oder wirfst du das gar nicht so in die gleiche Tonne?
Ich würde es bis auf Glückshormone, die bei beiden ausgeschüttet werden, würde ich es nicht in dieselbe Tonne werfen.
Ah, okay.
Ja. Natürlich wird Dopamin, Endorphine und so weiter bei beiden ausgeschüttet. Mhm. Aber ich würde die Computerspiele nicht mit der unbändigen sexuellen Lust eines Heranwachsenden in eine Tonne werfen. Ja. Das ist übrigens auch ein Thema, was Mütter, wenn ich im Coaching mit denen sitze, was einfach ausgeblendet wird, wo nämlich die Sexualität. Es gibt da so eine Seite, ich nenne die total gerne, das ist jungsfragen.de. Ne? Die habe ich in einem Buch echt recherchiert und habe da ganz genau geschaut, okay, was schreibt der, was hat der für Videos? Der hat irgendwie 130 oder 150.000 Abonnenten auf YouTube.
Wahnsinn.
Und das sind natürlich Jungs. Und dann hat er eben diese Seite, wo Jungen eintragen können, bestimmte Fragen beantworten können. Ne?
Mhm.
Und das hat mich selbst massiv geflasht, dass das Durchschnittsalter der ersten Ejakulation ist 10,4 Jahre.
So, ja.
Durchschnitt. Das heißt, jetzt mach mal ein Jahr dazu, weil die natürlich auch schummeln. Ne? Die sagen, ich war der Erste, ich habe mit 4 Jahren schon eher.
Ja.
Ne? Das wird jetzt nicht stimmen.
Aber du bist irgendwo bei 9 bis 12 wahrscheinlich sicher. Ja.
Nehmen wir mal 12 Jahre, ne? Dann haben wir 1,5 Jahre dazu getan. Das würde aber bedeuten, dass die Hälfte jünger ist und die Hälfte älter.
Ja, genau.
So, und jetzt hast du einen 12-Jährigen, und das sage ich dann den Müttern. Ne? Schau mal, du hast einen 12-Jährigen vor dir, der hat noch keinen Stimmbruch, der ist einfach, das ist ein Kind. Ne? Der geht gerade in die 6. Klasse.
Mhm.
Der masturbiert im Schnitt 8,3 Mal die Woche. So, dann.
Ja, stimmt, ja.
Kriegen die Mütter und auch die Väter schauen dann meist ganz verschmitzt weg, wenn ich sie auch frage, was bei dir? aber Mütter kriegen dann große Augen.
Ja.
Und sagen, okay. Und das ist dann wirklich ein Paradigmenwechsel im Umgang mit dem Sohn. Wenn ich sage, wenn du glaubst, dass der 6 Stunden vorm Computer sitzt, dann sind wahrscheinlich 3, und spielt, dann spielt er wahrscheinlich 3 Stunden und die anderen 3 Stunden schaut er sich und jetzt ist es total krass Pornos an.
Ja.
Weil es sind nämlich mit 12 sind es 72, das geht nämlich auch aus dieser Seite hervor, 72% der Jungs masturbieren mit pornografischen Unterstützungsmitteln, da gehören eben Pornos dazu. Na?
Ja, ist wahnsinnig.
13 sind es 82%.
Ist wirklich wahnsinnig. Ja.
Das geht hoch bis 15. Ich habe mir das heute extra nochmal rausgeschrieben. Mhm. 15 sind es dann 92%. Okay?
Das ist die Quelle der Inspiration und des Wissens, wie Sex funktioniert. Ja.
Und das ist auch total interessant. Ich fand das total, Es gibt ja ganz wenige Felder, die junge Menschen sich selbst erarbeiten müssen oder mussten. Ja, also bei mir war es so, mir hat keiner gezeigt, wie Sex funktioniert. Also, ne, ich habe nicht mal meinen Vater gefragt. Und wenn ich gefragt hätte, dann hätte er nicht gesagt, komm mal mit, ich zeige es dir.
Mhm.
Ja, und hätte dann irgendwie mit meiner Mutter irgendwie geschlafen und unter tosendem Applaus und passenden Musik oder so. Das musste ich mir selber erarbeiten. Da musste ich herausfinden, okay, wie funktioniert diese intime Beziehung zu einem Mädchen damals? Und diese Möglichkeit der Selbstentdeckung, die ist ja weg mit Pornos.
Mhm.
Sehr, sehr zweifelhaft, ne, dass wirklich auch so funktioniert. Aber.
Ja, es war, also das sind wahnsinnige Zahlen. Wirklich. Also ich hatte ähnliche Zahlen. Ich habe tatsächlich in meiner Recherche für mein erstes Buch über Pornos die gleiche Zahl. Also auch im Durchschnitt ungefähr 11 Jahre war es bei mir so, kommen Jungen das erste Mal mit Hardcore-Pornografie online in Kontakt. Das war aber recherchiert vor 8 Jahren und da waren Smartphones noch gar nicht so verbreitet wie, also ich glaube, jeder Viertklässler hat mittlerweile ein iPhone oder ähnliches Gerät, mit dem er innerhalb von 5 Sekunden Hardcore-Pornos sehen kann, wenn er will. Brauchst oder nur ein WLAN.
Die werden ja geteilt.
Ja.
Ja, also es sinkt ja auch die Hemmschwelle, Fotos von sich selbst, diese Dickpics zum Beispiel zu verschicken.
Ja, ja,
ja. Das ist ja dann komplett normal, dass man irgendwie auf dem Handy irgendwelche Pornos drauf hat und nackte Menschen, die vielleicht auch noch Sex haben. Ja. Und ich sehe das wirklich als eine große Herausforderung. Ich sehe auch viele Jungs, die bei mir in den Coachings sind und so weiter, die sind 16, 17 Jahre alt und haben keine Freundin. Bei uns, das war echt selten.
Ja. Und wenn die so auf dich, also ich kann mir vorstellen, dass sie sich bei dir im Coaching-Gespräch andere Fragen trauen als gegenüber ihren Eltern, wo es vielleicht eine Konsequenz im Alltag haben könnte oder wo die Eltern eine Meinung bilden. Hast du dann, also fällt dir auf, dass da solche durch die Blume sexuellen Fragen an dich herangetragen werden?
Oft gar nicht durch die Blume.
Aha, okay.
Ja, ich hatte schon, ich hatte Jungs, ich muss ein bisschen aufpassen, worüber ich mit Jungen rede. Ne? Vor allem, wenn der Vater dabei ist, dann ist die Themenbreite ein bisschen größer. Aber jetzt in den Einzelcoachings, da blocke ich dann häufig ab und sage, nö, darüber können wir nicht reden. Ne? Auch wenn es brennend interessiert, aber ich hatte einen 18-Jährigen, der ist jetzt 20 und den begleite ich schon seitdem er 14 ist und das irgendwann kam er mit da war er 18 oder 19 auf mich zu und sagte, ich komme immer zu früh. Darf ich mit dir reden, ne? Also per WhatsApp, so diese, können wir einen Termin machen? Ich bestätige das immer bei seiner Mutter. Sage ich, ist das in Ordnung? Weil ich schicke ja eine Rechnung, die zahlt ja nicht der Junge.
Ja,
wenn er kommen will, dann kann er gerne kommen. Und der kommt aus einer 100 Kilometer entfernten Stadt von hier. Und da kann man dann schon mit dem Auto. Sonst ist er immer mit dem Zug gekommen und Taxi zu uns, zu mir in die Praxis. Und da ist er schon mit dem Auto gekommen, total stolz und setzt sich da hin und sagt, hey, was nennen wir ihn Lukas? Hey Lukas, worum geht's heute? Was ist das Thema? Ja, ich habe jetzt eine Freundin, der hat auch vorher schon Freundinnen gehabt. Aber er hat jetzt eine Freundin und er möchte mit mir drüber reden, dass er immer zu früh kommt. Aha, okay, alles klar. Ich so, okay. Da war ich gar nicht vorbereitet. Ne?
Yeah.
Die Frage einfach zu beantworten ist, durch die Blume, also was bei mir immer eine Frage ist, bei ab 15, 16-Jährigen, was ich auch die Eltern frage, wenn ich die Eltern coache, ist, ob der Junge eine Freundin hat. Ein Sexualpartner, das ist dann, spielt ja keine Rolle, ob er einen Freund oder eine Freundin hat. Ne? Und ganz, ganz häufig kommt einfach ein Nein. Und was ich, wenn ein Ja kommt, weiß ich, dass dieser Junge bestimmte Dinge einfach nicht tut. Nämlich exzessiv Computerspielen, exzessives Porno schauen, dass er sozial, dass er relativ hohe soziale Kompetenzen hat, dass er sich selber mag, ne? Dass das Selbstwertgefühl relativ okay ist und so weiter. Ne? Das sind einfach so Fragen, wo ich dann einfach, die ich dann einfach beantworten kann. Ne? Und wenn es dann heißt, mit 16, 17 Jahren, nein, der hat keine Freundin, sage ich, ja, hatte er denn mal eine? Nö, noch nicht und so weiter. Weiß ich, dass der einfach in seinem Loch sitzt. Was soll er denn sonst tun? Na, der geht nicht raus.
Was ist so, also ich meine, jetzt hast du diese zwei verschiedenen, die zwei Jungs, das klingt wie so eine Weggabelung. Der eine ist in seinem Loch irgendwo gelandet, der andere hat diese Sozialkompetenz, hat ein Selbstwertgefühl. Was ist so die Weggabelung? Wo trennt sich der Weg? Und was siehst du so als die Voraussetzung, dass es in eine gesunde Richtung geht? Kann man das so generalisieren?
Man kann es jetzt nicht generalisieren, das ist klar, ne?
Ja.
Es gibt verschiedenste Weggabelungen. Wenn man das jetzt runterbricht bei den Jungs wirklich auf eine tiefere Ebene, dann ist es das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen. Ja? Mhm. Und wie das zerstört worden ist oder reduziert worden ist, da gibt es ja jetzt wieder mannigfaltige Möglichkeiten. Ne? Das kann sein durch Mobbing-Erfahrungen. Das kann sein, dass die Eltern sich getrennt haben. Das ist auch total interessant, weil Jungs, wirklich vor allem Jungs, sich selbst die Schuld geben, dass der Vater gegangen ist.
Ah.
Das ist, das ist da gab es eine Studie, die ich jetzt leider nicht mehr finde, darüber. Aber das ist auch ein Punkt, den ich in den Coaching dann häufig eben feststelle, dass Jungen ja weinend im Zimmer sitzen und sich überlegen oder vorm Einschlafen sich überlegen, okay, was habe ich falsch gemacht? Was hätte ich anders machen können? Ob er noch hier ist. Na? Und ja, dass das natürlich am Selbstwertgefühl oder am Selbstvertrauen nagt, ist klar. Ne? Oder auch überfürsorgliche Eltern, vor allem Mütter. Ne? Also es gibt ja kein Wort für Bevaterung. Das gibt's ja nicht. Ne? Das heißt dann einfach Bemutterung. Die ihrem 14-Jährigen noch irgendwie die Schuhe binden, jetzt im übertragenen Sinne.
Ja.
Das ist ja ein Zeichen dafür, ich vertraue dir nicht, Sohn.
Ja. Ah ja, okay.
Aha. Ja, oder sag, hey, vergiss das nicht, vergiss das nicht, vergiss das nicht. Oder zieh dir Jacke an, weil es, und was weiß ich was alles. Und ihm die Schulter. Ich hab Mütter, die ihren 14-jährigen Jungs noch die Schultasche richten und die Kleidung rausrichten. Jetzt kann das natürlich bequem sein für diesen Jungen. Ja, irgendwann lehnt er sich zurück und sagt, geil, ich habe eine Gratis-Dienerin. Ja, klar, ja. Aber was das mit seinem Selbstvertrauen macht, wenn die Mutter ihm nicht vertraut oder die Eltern ihm nicht vertrauen, wie soll er sich dann selbst vertrauen? Ja. Und dann sind wir beim Vertrauen und das ist die Basis im Endeffekt davon, wo die Wege sich gabeln. Ja. Und irgendwann, bei mir war es so, warum bin ich rausgegangen und habe mal eine, weil das war die Ursprungsfrage, warum bin ich rausgegangen und habe meine Freundin gesucht? Weil ich geil war. Das war einer der Gründe. Ja, klar. Ja, mich hat's einfach gebockt, irgendwie jemanden zu finden, wo ich Berührungen haben kann, wo ich vielleicht auch Sexualität leben kann. Wenn ich meine Sexualität am Schreibtisch vollbringe und mir 500 Mädchen anschauen kann und jedes sieht noch besser aus als die beste Freundin, die ich jemals hatte, dann habe ich auch nicht diesen wahnsinnig starken männlichen Drang rauszugehen und einen Sexualpartner zu finden.
Absolut. Ich meine, mein Erlebnis. Also ich glaube, wir sind uns da sehr einig. Ich habe vor kurzem, also wirklich eine sehr aktuelle Podcast-Folge von einem Öffentlich-Rechtlichen, die über also Pornosucht, ist ja immer noch ein Wort, das gibt's ja in der Hinsicht, ist noch gar nicht so definiert als ICD-10, Krankheitskatalog, ähnliches. Und dann sagen sie so, ach, aber Pornos sind gar nicht so ein großes Thema, weil man sagt, so die Dunkelziffer der Süchtigen in Deutschland wäre so 2% der Bevölkerung. Und ich drehe zurück und jetzt sagst du zum Beispiel diese, was war es, über 15 sind 80-90%, die Pornos als Beihilfe zur Masturbation und so weiter hinzuziehen. Diese Dunkelziffer von 2% kann nicht stimmen. Das ist wesentlich, wesentlich tiefer und größer, wie Pornos unsere Sexualität. Und ich glaube wirklich für Jungs, weil da diese ganze Geilheit, Testosteron, du versuchst dich zu orientieren, du bist erstmal, also in meiner Erfahrung, überwältigt von dieser Horniness und du weißt gar nicht, wohin damit als Junge. Also das ist ja eine unbekannte Energie in dir, die irgendwie einen Drang nach draußen sucht.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, ist wirklich so, gell?
Ja. Ja. Es ist, kennst du Sex Education, diese Netflix-Serie?
Ja, das ist super gut. Ja.
Da jetzt ist die neue Staffel rausgekommen, ne?
Aha.
Und wir haben das mit unseren Kids geschaut und da gibt's eine Szene, die sehr bezeichnend ist. Da, ich bin so schlecht im Namen, da gibt's diesen Hauptdarsteller, ne? Diesen Jungen. Und gibt ja diese Sextherapien in seiner Schule. Ne?
Ja, genau.
Da kommt eine zu ihm, die männliche, die sich umwandeln lassen will und deswegen Testosteron verschrieben kriegt. Ein Mädchen, das auf dem Weg ist zum Mann. Und sagt dann, ich verstehe nicht, was mit mir los ist, wenn ich bin dauernd geil. Und es kommt sogar vor, dass ich einfach abspritze, einfach so. Mhm. Und das ist so bezeichnend. Ne? Da kommt ein Mädchen, das das nicht kennt, diese unfassbare Dauergeilheit und nimmt Testosteron. Ne? So, ne, das ist auf dem Level eines 14-, 15-Jährigen und stellt fest, dass sie ja plötzlich dauergeil ist. Mhm. Ja? Es gibt sicher Frauen, die auch ein wahnsinnig sehr, sehr sexuelles Bedürfnis haben, das ist klar. Ne? Aber es geht halt vielen, vielen 14, 15, 13-Jährigen, sonst würden die ja nicht im Durchschnitt 8,3 Mal die Woche masturbieren.
Ja, ja, da ist ja der Drang, ja. Also ich kann mir nur vorstellen, dass das in deiner Beratung immer ein Teilaspekt sein muss. Also da hat ein Junge das erste Mal Pornos geschaut und die Mutter ist so, was, der schaut Pornos? Natürlich. Oder da hat ein Junge das erste Mal eine Ejakulation. Und gibt es da etwas, was du den Eltern mitgibst, was ein gesunder Umgang ist mit dieser Situation, wenn ein Junge sexuell wird?
Also es ist tatsächlich nicht das Hauptthema.
Ah, okay.
Es schwingt auch nicht immer irgendwie mit. Wie, ne, aufgrund deines Themas würdest du das vielleicht vermuten. Mhm. Aber ein ganz großer Paradigmenwechsel, wenn ich Müttern von 11, 12, 13-Jährigen sage, schau deinen Jungen anders an. Der ist sexuell aktiv mit 13 wahrscheinlich 70%. Und vielleicht hat er noch nicht mal einen Stimmbruch, weißt du, und verhält sich wie ein Fünfjähriger und kann gar nichts selber machen und nutzt natürlich die Rolle, die er da auch hat, nämlich das Kleinkind. Ja. Aber wenn der in sein Zimmer verschwindet, dann holt er sich erstmal genüsslich einen runter. Und macht keine Hausaufgaben.
Ja.
Zwischen den Hausaufgaben. Und das sind halt die, wenn Mütter und auch Väter dann einfach sich ihren Sohn anschauen, das nächste Mal, wenn er von der Schule kommt, und ihn nicht natürlich jetzt direkt drauf ansprechen, hey, hast du halt schon probiert, das natürlich nicht, ne?
Ja.
Sag einfach, hey, schau dir ihn an und mit einer 70%igen Wahrscheinlichkeit, mit 14, mit einer 99,9%igen Wahrscheinlichkeit ist er sexuell aktiv. Darum geht's. Um was er mit seiner Sexualität macht. Es geht darum, der ist sexuell aktiv. Das mit den Pornos, das ist tatsächlich ein sehr, sehr schwieriges Thema, das auch in den Beratungen anzusprechen oder in den Coaching. Ich mache das häufig so, dass ich sage, du, wenn du in das Zimmer deines Sohnes gehst und gehen darfst und so weiter, erstens mal natürlich anklopfen und dann warten, nicht anklopfen und dann die Tür auf.
Ja,
ich glaube bei mir. Ja, und danach, dann mache ich die Tür auf. Und wirklich heftig, oder?
Da ist die Neugier, die gewinnt.
Ja, und die Respektlosigkeit.
Ja.
Finde ich. Ja. Aber ich sag dann, du, wie steht denn sein Bildschirm mittlerweile? Ja, den hat er umgestellt. Echt, kein Witz. Ja, den hat er umgestellt. Der war früher an der Wand, wenn man reingekommen ist, hat man den Bildschirm gesehen. Okay, und jetzt? Ja, jetzt hat er den so umgestellt, dass man den Bildschirm nicht mehr sieht. Okay, alles klar. Warum glaubst du, hat er das gemacht? Keine Ahnung. Denk nach. Ja. Nee. Glaubst du? Sag ich, ja.
Glaube ist kein Glaube mehr, ja.
Man muss in den Beratungen und in den Coaching schon ein bisschen vorsichtig sein auch, ne? Wir reden da über Kinder und Jugendliche, aber es sind einfach Fakten, die Eltern wissen müssen in meiner Welt. Man kann dieses omnipräsent, das ein Thema, was für diesen Jungen so riesengroß und dauerhaft vorhanden ist, kann man doch nicht in der Beratung der Eltern auf die Seite schieben und sagen, das existiert nicht.
Nee, ich glaube, also ich höre auch raus, du hast gerade so das Thema Respekt auch irgendwo angesprochen, dass man auch respektiert, dass halt aus dem Kind ein Mann wird.
Ja.
Und dass halt da ein Individuum ist, das irgendwann halt nicht mehr von mir und meinem Einfluss abhängig sein wird. Ich glaube, weil irgendwo ist es ja auch eine Initiation für Eltern, das anzuerkennen, dass ihre Rolle sich auch mit der Initiation des Kindes verändert. Ja. Ich finde es schon echt wichtig, dass da nicht aus der Gewohnheit raus halt immer noch mit einem Kind kommuniziert wird, auch wenn da schon ein Erwachsener steht.
Genau. Ja. Das ist eben dieser Paradigmenwechsel. Er sagt, hey, Vater, wenn du mit deinem Sohn redest, der ist zwar kleiner als du und schwächer, aber weißt du, er ist ausgewachsen. Sexuell. Und wenn du ihn dir anschaust, dann schau ihn ein bisschen mehr auf Augenhöhe an.
Ja.
Dann hört Pausenbrot schmieren auf. Dann ist es so, dass man sagt, du kannst dir dein Essen auch selber machen. Du weißt, wie der Kühlschrank aufgeht. Mhm. Und ab dem Augenblick, und das konntest du schon lange, kannst du dir auch dein Essen langsam selber machen.
Ich habe einen sehr viel kleineren Bruder und habe den auch so begleitet. Ich war auch völlig überrascht. Also ähnlicher Gedanke. Also ich glaube, als er 15 war, hatte ich als großer Bruder die Realisation, dass der wahrscheinlich sexuell ist. Und ich konnte es nicht glauben.
Ja.
Aber was wir, also wirklich mit diesem, also ganz viele, es gibt so ganz viele gemeinsame männliche Erlebnisse, die wirklich jemanden ein Leben lang prägen. Wir haben unglaublich gerne gemeinsam so unter Männern gekocht, als er sehr klein war.
Ja.
Und heute liebt es immer noch, seine Freundin zu bekochen mit den gleichen, weißt du, mit ähnlichen Rezepten, die wir uns eintrainiert haben.
Wahnsinn.
Und da merke ich erstmal, wie stark das tatsächlich ist, dieses, den Kleineren, in dem Sinne war es mein kleiner Bruder, aber auch den Sohn, irgendwo so zu ermächtigen, das zu tun, was früher für ihn gemacht wurde.
Ja, Wahnsinn, wie schön. Ja.
Echt? Das ist wirklich schön zu beobachten, dass es tatsächlich Wellen in die Zukunft schlägt.
Ja, so. Warst denn du so dieser männliche Counterpart in seinem Leben? Also, siehst du mal, wie wichtig das ist? Die suchen sich immer einen.
Absolut, ist extrem wichtig. Und ich war 16 Jahre älter, also tatsächlich genug Abstand, dass das wirklich auch so eine Art von, ich meine, großer, kleiner Bruder-Verhältnis war. Aber ich erkenne das als extrem wichtig.
Ja, für ihn, aber auch für dich. Ne? Väter können ja auch wahnsinnig viel von ihren Söhnen lernen in der Pubertät. Mhm. Die halten ja laufend einen Spiegel vor. Ja, und das, was sie da in den Spiegel sehen, das ist oft nicht sehr schön.
Mhm.
Ja? Vor allem, wenn es dann um den Ablöseprozess geht, diese Triggerpunkte. Ne? Ich sage zu den Vätern auch immer wieder, du, oder zu den Müttern auch, wenn der irgendeinen Knopf drückt, ne? Irgendetwas, wo du echt aus der Haut fährst, schau erstmal bei dir selbst.
Was ist deins davon? Was ist dein Beitrag? Ja.
Was ist dein Beitrag, genau.
Mhm. Ja, ich erinnere mich auch an ganz viele, weißt du, wir schließen so den Kreis zu deinen Abenteuerreisen und wir haben auch ganz viele Abenteuer gemeinsam gemacht. Ich habe die initiiert, einfach, weißt du, Schlauchboottouren und so weiter.
Ja.
Und ich denke so, das ist ja, was du machst, ist ja ein Angebot, das vielleicht so aus den letzten Jahren, weißt du, Männlichkeit auf dem Prüfstand, der Generalverdacht der toxischen Männlichkeit.
Ja.
Ich hab auf deinem Blog gelesen, ich hab so laut gelacht, also Jungs und ihre Stöcke. Und ohne Scheiß, ich hatte eine Stocksammlung.
Ach.
Es ist echt ein Ding, gell? Also irgendwo, da ist sowas Männliches, das ist irgendwie in unserer DNA, weil offensichtlich haben Mädchen nicht diese Stock- und Waffensammlung, die Jungs sich da zusammensammeln.
Jungs, darf ich dich fragen, du hast gesagt, du hattest eine Stocksammlung.
Ja.
Waren das für dich damals Stöcke?
Nein, das waren heilige Waffen. Ja, das war ein Teil meiner Fantasiewelt im Hintergarten meiner Großmutter.
Und jetzt frage ich dich, wurdest du, hat man dich dazu gebracht, dass das Waffen sind? Hat man gesagt, hey, jeder Stock ist eine, war da irgendjemand, der gesagt hat, hey, ein Stock ist kein, mach eine Waffe draus, und waren dabei euch die Maschinenpistolen im Wohnzimmer liegen?
Überhaupt nicht. Also wirklich, als wäre es ein Teil der Evolution. I don't know. Also wirklich spannend, weil ich glaube, es war sogar ein Ergebnis aus meiner Fantasiewelt und nicht umgedreht. Also ich habe nichts im Fernsehen gesehen und dachte, ich brauche eine Waffe, sondern ich habe einen Stock gefunden und hatte plötzlich eine Ergänzung zu meiner inneren Welt.
So, dieses Mini-Beispiel, was ja wirklich, du hast übrigens auch, wenn ich jetzt ich rate jetzt einfach mal, aber ich liege zu 95% richtig, auch Steine gesammelt.
Absolut.
Genau. So. Und weißt, wenn du durch ein Viertel gehst und du siehst irgendwie Stöcke vor der Tür lehnen, und es durfte auch niemand entfernen, diese Stöcke, stimmt's?
Ja, ganz heilig, ganz wichtig. Ich habe die geschnitzt und geritzt und alles Mögliche. Ja.
So, und das ist doch etwas Urmännliches. Und wenn ich da mit Müttern drüber rede, ich hatte mal ein Beispiel, ne, wo ich mit einer Mutter gesprochen habe und ich zu ihr gesagt habe, schau, dein Sohn sammelt doch auch Stöcke. Oder so, ja, Wahnsinn und so weiter. Und dann saß der Sohn, wir waren auf einer Bootsfahrt, dann gar das, ich saß rechts von mir und der Junge, ihr Sohn, saß links von mir. Und ich dann zu ihr, ja, und das Interessante an Jungen, weil sie hat gesagt, sie ist halt so, Jungs und Mädchen sind gleich, da gibt's eigentlich keinen Unterschied, was weiß ich was und so weiter. Und ja. Ich sage, aber schau, hat deine Tochter Stöcke gesammelt? Nö. Aber dein Sohn schon? Ja. Ja. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du, und weißt du, was ich dir sage? Die Stöcke, die dein Sohn gesammelt hat, das waren nie Stöcke, das waren immer Waffen. Nein, sagt sie, das ist bei meinem Sohn nicht so.
Ja.
Rüber zu diesem Jungen und sagt, sag mal ganz ehrlich, sind deine Stöcke Stöcke oder sind es Waffen? Dann senkt er den Blick und sagt ganz leise, Waffen. Was? Das gibt's, die werfe ich alle weg.
Und,
ne? Das ist einfach so.
Mhm.
Ne? Und auch wenn es nicht initiiert wird, es ist so. Ja? Mein Sohn läuft immer noch im Garten rum, der ist jetzt 13 Jahre alt mit irgendwelchen Stöcken und schlägt auf den Rasen. Und spielt dann irgendwie gegen irgendwelche imaginären Gegner, kämpft er.
Ja.
Und ja. Meine Tochter hat das noch nie gemacht.
Ja, und also ich frage mich so, ich meine, aus deiner Erkenntnis vielleicht auch so den Tipp daraus. Ich meine, wir haben gerade durch dein Beispiel jetzt, ich glaube, das war schon eine Botschaft an alle Eltern. Also da gibt es was Ureigenes, was irgendwo aus dem Jungen herauskommen muss, das existieren will.
Ja.
Was ist so für dich zusammenfassend aus den ganzen Reisen und aus den ganzen Coachings? Was sind so deine, weißt du, diese grundlegenden Tipps, so Eltern, schaut mal, eure Jungs sind in dem und dem Wachstumsprozess, lasst ihnen ihre Freiheit, gibt ihnen den Respekt. Was sind so die Dinge, die du generell allen Eltern empfiehlst?
Was ich generell allen Eltern, das ist natürlich sehr individuell, aber was ich zusammenfassend wirklich sagen kann, und das passt auch perfekt zu diesem Beispiel mit den Stöcken, versucht die Welt durch die Brille eures Sohnes zu sehen.
Mhm.
Es ist nicht eure Welt, die der Sohn sieht. Es ist niemals das, ne, wenn dein Sohn ist nicht du, er lebt in einer anderen, komplett anderen Generation, die Erde, es entwickelt sich alles viel, viel schneller als damals, als wir jung waren. Und dementsprechend ist es auch sehr, sehr unfair, unsere Glocke der Erkenntnisse eins zu eins dem Sohn überzustülpen.
Mhm.
Weil da geht ja keine Luft mehr und er kann das gar nicht erfüllen. Das heißt, steig ein in deinen Sohn, schau, wie könnte er die Welt sehen, versuch ihn einfach zu verstehen, lass ihm seinen Freiraum liebe ihn, so wie er ist, bedingungslos. Mhm.
Voll gut. Vielen Dank für die Worte. Ich will allen Vätern und Müttern empfehlen, auch zumindest auf deine Website zu schauen. Wo finden wir die Information über dich? Willst du kurz?
Prinzipiell muss man nur googeln, Urlaub für Vater und Sohn und manners.com. Das ist unsere Reisewebsite, manners.com, und Boys Up ist unser Informations- und Coaching-Portal. Da findet man auch den Link zu meinem Buch. Ich schreibe auch Bücher, das ist jetzt ein Bestseller geworden hier, mein Boys Up, das Elternbuch, da bin ich sehr stolz drauf, und jetzt schreibe ich gerade an einem für Jungs selbst, so ein
spannend.
Für Jungen selber, weil ich halt danach gefragt worden bin, dann mache ich es halt sozusagen.
Cool, Anton, vielen Dank, das war sehr erkenntnisreich. Natürlich für euch da draußen, wenn ihr Fragen habt, noch speziellere Themen, schreibt uns gerne E-Mail. Ich leite die an den Anton weiter oder schreibt dem Anton direkt. Und Anton, ich wünsche dir viel Erfolg mit deinen Reisen.
Ich danke dir sehr für die Einladung, für das super offene, tolle Gespräch. Wünsche dir auch alles Gute.
Bis bald, danke dir.
Bis bald, ciao.
Ciao.